also jetzt heute Abend beginnen zu diesem Thema, was ich so ein bisschen vielleicht salopp angekündigt habe, die Widerstand ist zwecklos. Aber da steckt natürlich ein Hintergedanke dahinter. Und der hat damit zu tun, eben mit dem ganzen Bereich unserer Gefühle, unseres Gefühlslebens. Und dass wir sehr oft vielleicht die Erfahrung machen, vor allen Dingen diejenigen von euch, die so ein bisschen geschult sind in Achtsamkeit und Bewusstheit, dass man sich oft dabei ertappt, ne, dass man so in einer Haltung des Widerstands ist. Und es gibt natürlich andere Art und Weisen, darauf hinzuweisen, auf dieses Thema und auf diesen Aspekt. Ich habe mir gedacht, heute Abend mal den Buddha sprechen zu lassen, zur Abwechslung. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht hier in Basel. Mal eine kurze Lehrrede vorzulesen, wo das zum Thema wird, wo der Buddha in leicht anderer Form natürlich, der Buddha hat nie gesagt, Widerstand ist zwecklos, aber schon darauf hingewiesen, auf eine andere Art und Weise, was wirklich genau in diese Richtung geht. Und diese kleine Lehrrede ist aus der Samyutta Nikaya und die heißt schlicht und einfach der Pfeil. Ist nicht sehr lang, aber sehr auf den Punkt, würde ich mal sagen. Also, und in dieser Lehrrede spricht der Buddha wie so oft mit einer Gruppe von Leuten, also in diesem Fall sind es eine Gruppe von Mönchen, zu diesem Thema des Gefühlserlebens. Bhikkhus oder Mönche. Der unerfahrene, gewöhnliche Mensch empfindet ein angenehmes Gefühl, ein schmerzhaftes Gefühl, ein weder angenehmes noch schmerzhaftes Gefühl. Auch der erfahrene, edle Schüler empfindet ebenfalls ein angenehmes, ein unangenehmes oder ein weder angenehmes noch unangenehmes Gefühl. Was ist da nun, ihr Mönche, die Besonderheit, die Verschiedenheit, der Unterschied zwischen einem edlen Schüler und einem unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen? Dann sagt einer der Mönche, ehrwürdiger Herr, unsere Belehrungen wurzeln im Erhabenen und werden vom Erhabenen angeleitet. Es wäre gut, wenn der Erhabene die Bedeutung dieses Statements klarstellen würde. Wenn Sie es von ihm gehört haben, werden sich die Mönche daran erinnern. Dann spricht der Buddha also wieder, wird da, ihr Mönche, der nicht instruierte, gewöhnliche Mensch von einem schmerzhaften Gefühl heimgesucht, dann ist er traurig, beklommen und jammert. Er weint, indem er sich an die Brust schlägt und gerät in Verwirrung. Er empfindet zweierlei Arten von Gefühlen. Ein körperliches und ein mentales. Angenommen, ein Mann würde von einem Pfeil angeschossen, dann würde man ihn unmittelbar danach gleich mit einem zweiten Pfeil anschießen, sodass dieser Mann ein Gefühl empfände, welches von den beiden Pfeilen verursacht wäre. Ebenso verhält es sich, wenn der nicht unterwiesene, gewöhnliche Mensch von einem schmerzhaften Gefühl heimgesucht wird oder einem unangenehmen Gefühl heimgesucht wird. Also er ist traurig, beklommen, jammert, schlägt sich an die Brust und so weiter. Er empfindet zwei Gefühle, ein körperliches und ein mentales, oder man könnte auch sagen, ein primäres und ein sekundäres, unangenehmes Gefühl. Indem er von jenem schmerzhaften Gefühl berührt wird, hegt er Aversion dagegen, oder man könnte auch sagen, er leistet Widerstand, denn Aversion ist einfach nur ein anderes Wort für Widerstand. Wenn er gegenüber jenem schmerzhaften Gefühl Aversion hegt, dann steht die latente Tendenz der Aversion gegenüber dem schmerzhaften Gefühl dahinter. Oder man könnte sagen, dann wird der Hang zum Widerstand gegen dieses unangenehme Gefühl entweder angelegt, wenn es vielleicht im frühen Stadium der Entwicklung ist des Menschen, oder diese Gewohnheit wird bestärkt, der Hang zum Widerstand leisten. Wird er von einem schmerzhaften Gefühl berührt, dann sucht er Erbauung in Sinnesvergnügen. Und warum? Weil der unerfahrene, gewöhnliche Mensch kein anderes Entrinnen von diesem schmerzhaften Gefühl kennt, als durch die Sinnesfreuden. Wenn er nach Erbauung an Sinnesvergnügen sucht, dann steht die latente Tendenz nach Lustgewinn durch angenehmes Gefühl dahinter. Also der Hang zum Sinnesreiz wird entweder angelegt oder verstärkt. Er versteht nicht der Wirklichkeit gemäß den Ursprung und das Vergehen, die Erfüllung, die Gefahr und das Entrinnen im Falle dieser Gefühle. Wenn er diese Dinge nicht versteht, dann steckt die latente Tendenz zur Unwissenheit in Bezug auf weder angenehme noch unangenehme Gefühle dahinter. Und der Hang eben zur Verblendung, nicht sehen wollen oder können, zur Unwissenheit wird angelegt oder verstärkt. Wenn er ein angenehmes Gefühl empfindet, dann fühlt er es auf anhaftende Weise. Oder eben ein anderer Übersetzer sprach davon, er fühlt es als gefesselter, als wäre man gefesselt. Fühlt er ein schmerzhaftes Gefühl, dann fühlt es auf anhaftende Weise. Fühlt er ein weder noch Gefühl, dann fühlt es auf anhaftende Weise. So jemand wird als unerfahrener, gewöhnlicher Mensch bezeichnet, der an Geburt, Altern und Tod anhaftet oder eben der davon gefesselt ist, der an Trauer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung anhaftet und dann eben ans Leiden gefesselt ist. Bhikkhus, wird aber der erfahrene edle Jünger von einem schmerzhaften Gefühl getroffen, dann ist er nicht traurig, beklommen und jammert nicht. Er schlägt sich nicht weinend vor die Brust und gerät nicht in Verwirrung. Also natürlich, wenn man diese Passage bis dahin hört, kriegt man natürlich schnell so einen Eindruck dafür, dass es sich natürlich um recht entwickelte Menschen handelt, die eben diese, wenn man hier über den erfahrenen edlen Jünger spricht. Ganz genau genommen könnte man wirklich sagen, es geht hier um Arahants und Anagamis, also Arahants sind die vollkommen erwachten, erleuchteten Menschen. Anagamis ist so eine Vorstufe. Das Besondere eben an den Anagamis ist, die haben keine Aversion mehr, keine Abneigung, keine Irritation, kein, und schon gar nicht Hass oder gröbere Formen von Aversion. Sie haben zwar noch, was wir im Pali als Dukkha Vedana bezeichnen, also schmerzhafte Gefühle, unangenehme Gefühle, ne? Die hat man aufgrund allein der Tatsache, dass man einen Körper hat. Das geht nicht weg, oder? Wenn man älter wird, merkt man, das nimmt eher zu, als dass es weggeht. Da kommen wir alle nicht drum herum im Laufe des Lebens. Aber eben das schmerzhafte mentale Gefühl, also Domanassa in Pali, das ist eine andere Geschichte. Und da können wir durchaus lernen, mit umzugehen. Also und jetzt kommt noch die letzte Passage dieser kleinen Lehrrede. Dieser Mensch, also der erfahrene edle Jünger, spürt ein Gefühl, und zwar ein körperliches und kein mentales. Angenommen, man würde einen Mann mit einem Pfeil treffen, man würde aber nicht gleich danach einen zweiten Pfeil auf ihn abschießen. Dann würde dieser Mann folglich nur das Gefühl empfinden, welches von einem Pfeil verursacht würde. Ebenso wird der belehrte edle Schüler nur ein Gefühl empfinden, und zwar ein körperliches und kein mentales, wenn er von einem schmerzhaften Gefühl betroffen ist. Er ist also nicht traurig, schlägt sich nicht an die Brust, etc., etc., etc. Wenn er vom gleichen schmerzhaften Gefühl berührt wird, dann hegt er keinen Groll, hat also keine Aversion dagegen, keinen Widerstand dagegen. Der gegenüber schmerzhaften Gefühl keine Aversion hegt, so steckt die latente Tendenz zur Aversion, also der Hang zum Widerstand, gegenüber schmerzhaften Gefühlen nicht dahinter. Wird er von einem schmerzhaften Gefühl berührt, so sucht er keine Erbauung in Sinnesvergnügen stattdessen. Und warum? Weil der gut unterrichtete, edle Schüler einen anderen Ausweg vom schmerzhaften Gefühlen kennt als das Sinnesvergnügen. Da er ja keine Erbauung in Sinnesvergnügen sucht, so liegt auch nicht die latente Tendenz dahinter, sich an angenehmen Gefühlen zu laben. Er versteht der Wirklichkeit gemäß den Ursprung und das Vergehen, die Befriedigung, die Gefahr und das Entrinnen im Falle dieser Gefühle. Und da er diese Dinge versteht, so liegt die latente Tendenz zur Unwissenheit bezüglich weder schmerzhaft noch angenehmen Gefühlen nicht hinter all diesem. Wenn er also ein angenehmes Gefühl erfährt, dann fühlt er es losgelöst, also nicht anhaftend. Wenn er ein schmerzhaftes Gefühl erfährt, dann fühlt er es losgelöst. Wenn er weder noch, weder angenehm noch unangenehmes Gefühl empfindet, dann fühlt er es losgelöst. So jemanden, Mönche, bezeichnet man als edlen Schüler. Er ist losgelöst von Geburt, Altern, Tod. Er ist losgelöst von Trauern, Jammern, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Er ist losgelöst vom Leiden, so sage ich. Also das ist dann am Ende so eine Standardredewendung, die immer wieder auftaucht, wenn also der Buddha einen Praxisaspekt beschreibt, wo also Menschen sich mit bestimmten schwierigen Dingen ihrer Erfahrung in Beziehung bringen und dann eben eine Lösung finden. Eben in diesem Falle geht es eben im Bereich der Gefühle. Dann kommt eben diese Standardpassage am Ende, so jemand ist losgelöst von Geburt, Alter und Tod und so weiter. Das heißt, es ist wieder ein Hinweis natürlich auf ziemlich weit entwickelte Wesen oder Menschen. Fragt man sich natürlich, was jetzt mit uns, ganz normalen Sterblichen, ne? was machen wir damit? Ne? Können wir das uns einfach so als Maxime zurechtlegen und dann versuchen, dass sich also vielleicht unsere Art und Weise der Betrachtung in auf ähnliche Art und Weise entwickelt? Ich würde mal sagen, auf jeden Fall ist der Hinweis wichtig, ne? Den Hinweis, den wir hier bekommen haben. Und hier in dieser Lehrrede geht es darüber ja, dass also die Möglichkeit durchaus besteht, sich mit Gefühlen, mit schwierigen Gefühlen, mit herausfordernden Gefühlen, mit Schmerzen, also wirklich auch echten Schmerzen, das ist jetzt hier nicht explizit erwähnt, aber für viele Menschen natürlich im Laufe des Lebens ist physischer Schmerz ein großes Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, auf eine konstruktive Art und Weise. Und natürlich die anderen Formen von Gefühlen, die jetzt im mentalen Bereich ausgelöst werden, die damit zu tun haben, wie wir mit unseren Mitmenschen in Beziehung treten. Da werden ja oft auch durchaus dann herausfordernde Gefühle ausgelöst, ne? Wenn wir Verlusterfahrungen machen oder wenn wir eifersüchtig sind oder irgendwelche Dinge im Miteinander erleben, die also uns durchrütteln und durchschütteln. Und das ist ja eigentlich immer dann eigentlich könnte man sagen, vom Dhamma-Gesichtspunkt her gesehen, die Aufforderung, sich dann also mit den Gefühlen näher zu beschäftigen, also sich sie näher anzuschauen. Ich denke, wenn wir über Widerstand sprechen, wenn wir also Widerstand haben gegenüber dem, was ist, gegenüber dem, was wir erfahren im Bereich der Gefühle, dann ist durchaus ein ganz treffender Begriff von sekundären Formen des Leidens zu sprechen. Also nehmen wir zum Beispiel körperlichen Schmerz. Körperlicher Schmerz oder Dukkha Vedana ist unangenehm genug. Und es gibt ja diese berühmte Gleichung im Buddha Dhamma, dass Schmerz einfach nur Schmerz ist, wenn man es dabei belassen kann. Aber Schmerz plus Widerstand oder Schmerz plus Aversion, Schmerz plus auch Vermeidungsstrategie könnte man oder Ausweichmanöver und so weiter, das führt immer zu wirklichem Leid. Ne? Dann fangen wir an, so richtig darunter zu leiden und können uns manchmal regelrecht jahrelang, manchmal sogar jahrzehntelang mit denselben Themenbereichen beschäftigen und finden einfach keinen Ausweg darunter. Sogar vielleicht, wenn wir solche Hinweise bekommen. Und eine gewisse Gefahr besteht natürlich in dieser kleinen Lehrrede, die ich vorgelesen habe, dass man vielleicht dann denkt, naja, das ist für die Besonderen, ne? Für die besonderen erwachten oder fast erwachten Menschen. Und zeichnen wir mal einen überhaupt. Ne? Wer kann das authentisch mit Fug und Recht von sich sagen, dass er also so eine Form des Bezugs hat zum Gefühlserleben? Ne? Wirklich nur ein, ne, zum Beispiel im körperlichen Geschmerz, ist wirklich nur bei diesem einen Gefühl zu belassen. Eben. Man macht sich nichts vor, es ist unangenehm, es tut weh. Und man sieht, man würde auch natürlich, wenn man gefragt wäre, willst du das oder willst du lieber was anderes, würde man auch, ich lebe lieber was anderes, was angenehm ist, was mir mehr behagt und was mir Freude macht und wo ich mich entspannen kann. Nur oft ist es ja so, dass dann, wenn wir solche Dinge erleben, eben nicht entspannen können. Und es gibt ja Menschen, ihr kennt bestimmt auch Geschichten von Menschen, die manchmal sehr, sehr extrem herausgefordert sind durch irgendwelche Unfälle, die sie haben. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört von einer Frau in Neuseeland, die als junges Mädchen eigentlich nur, sie war 16 Jahre alt, war sehr sportlich engagiert und hat sich so als Rettungsschwimmerin ausbilden lassen, hat dann jemanden aus dem Schwimmbecken versucht rauszuheben und dabei ist irgendwas an ihrem Lendenwirbelbereich passiert, irgendwas Schlimmes. Auf jeden Fall musste das operiert werden und die Wirbel mussten fusioniert werden, zusammengefügt werden und so weiter. Und das ist unangenehm genug. Sie war dann auch wieder einigermaßen funktionsfähig, aber dann ein paar Jahre später hatte sie auch noch einen Verkehrsunfall. Sie sind einem Freund durch die Lande gefahren und der ist eingeschlafen und gegen einen Telegrafenmast geprallt. Und dann ist sie aufgewacht, eben mit einem ziemlich intensiven, schmerzhaften Gefühl, wie man sich denken kann, im Rückenbereich. Und nicht nur im Rückenbereich, denn dieses schmerzhafte Gefühl hat praktisch ihren ganzen Körper betroffen. Oft strahlt das ja dann auch aus, ne, in andere Bereiche des Körpers bis in die Gliedmaßen hinein. Und es ist Unbeweglichkeit und keine Funktionsfähigkeit für einen sehr langen Zeitraum. Und aber diese Person also hat das dann nicht unmittelbar sofort, das ist meistens eigentlich der Fall, so als Initiation in das spirituelle Leben gesehen, im Nachhinein, nicht sofort natürlich, das war natürlich auch eine große Leidensperiode, bis sie dann irgendwie gemerkt hat, was sie eigentlich da tut. Zum Beispiel eine Situation, sie beschrieb, dass sie im Bett lag und auch im Liegen furchtbare Schmerzen hatte und versuchte irgendwie einen Umgang zu bekommen mit den Schmerzen und dann sich gesagt hat, ich schaffe das nicht bis zum Morgen. Ne? Konnte nicht einschlafen natürlich, ich halte das nicht durch, ich schaffe das nicht bis zum Morgen, es geht nicht. Also nur ne, Körper und Geist waren so fusioniert, könnte man sagen, in dieser Schmerzreaktion, dass also kein Ausweg schien. Und wie es dann manchmal so ist, bei manchen Menschen passiert das denn aufgrund vielleicht von irgendwelchen Bemühungen oder Anstrengungen oder karmischen Bedingungen, Bedingtheiten, wer weiß. Irgendwann wurde ihr klar, dass es gar nicht darum ging, mir jetzt bis zum nächsten Morgen durchzuhalten, dass genau das Motto, dieses Motto durchzuhalten, ich muss durchhalten bis zum nächsten Morgen, warum bis zum nächsten Morgen? Ne? Man hätte auch sagen, ich muss durchhalten bis übermorgen oder den nächsten Tag oder die nächste Woche oder ne, noch einen längeren Zeitraum. Aber sie wurde plötzlich die Absurdität dieser Erwartungshaltung klar. Ne? Und auch natürlich das Leid, das damit verbunden ist, dass wenn man also ne, sich praktisch seinen Geist auf diese Art und Weise in die Zukunft richtet. Wenn ich bloß ne, das noch aushalten kann bis morgen. Aber was ist dann? Wird dann alles gut? Und ihr ist das dann wirklich klar geworden, dass es eigentlich wirklich nur darum geht, den nächsten Moment, ne? Wirklich immer nur um den nächsten Moment. Kann ich den nächsten Moment bewusst begegnen? Ist es möglich, Ja zu sagen zum nächsten Moment? Und zum nächsten Moment und so weiter. Das wurde für sie dann eine sehr reale Angelegenheit. Das war dann nicht mehr so Wunschdenken oder eine schöne spirituelle Strategie oder so, sondern es wurde sehr, sehr reales. Sie konnte das, ne? In jedem Moment immer wieder begegnen mit der gleichen Form von eben nicht widerstehenden, nicht in Aversion fallenden Abwehrstrategien. Und dann war die Sache durchaus einigermaßen ertragbar. Ne? Nicht, dass der Schmerz wegging, es war keine magische Kur, dass durch einen Kunstgriff dadurch alle Probleme auf einmal gelöscht waren, aber die Schmerzen wurden plötzlich in einer ganz anderen Perspektive gesehen. Ne? Sie wurden nicht gesehen als etwas, was jetzt auf Dauer wirklich intensives psychisches Leid einem bescheren muss, sondern es hängt ganz darauf an, wie ich mich mit diesen, ne, mit diesen zugegeben extremen Schmerzen in Beziehung bringe. Und dass es möglich ist, sich damit in Beziehung zu bringen, das hat eben diese Person dann ganz real erfahren. Wie sieht es für uns aus? Oft haben wir natürlich im normalen Leben nicht mit so extremen Dingen zu tun, aber wir sagen sehr oft, ne, ich will diese Erfahrung, ich mag das nicht, ich möchte was anderes oder so. Ich meine, wenn wir es so laut sagen würden, wäre es ja noch gut, dann würde uns auch da die Absurdität natürlich klar werden. Ne? Ich will dieses Gefühl jetzt nicht. Und wenn es nur was Feines und Kleines ist, ein bisschen gelangweilt sein, ein bisschen ruhelos, sich nicht ganz wohlfühlen in seiner Haut. Ne? Ich mag das nicht, ich würde mich lieber wohlfühlen. Ne, so diese Dinge, diese alltäglichen Dinge. Und ich denke, das ist natürlich ein viel vielleicht realistischeres Übungsfeld für uns eben, die wir jetzt nicht hier mit einem schweren körperlicher Herausforderung dastehen. Oder vielleicht sind einige hier im Raum, die genau das auch haben. Das kann natürlich auch sein. Aber das meiste, was eben so im Laufe des Tages passiert und was uns Leid beschert, sind dann auch natürlich die Bewertungen, die wir machen unseres Lebens, wo wir also in einer Haltung sind des Widerstands. Manche Leute versuchen zu kämpfen, wenn sie etwas Unangenehmes erfahren, gegen ihre unangenehme Gefühle anzukämpfen, Aversion erleben oder vielleicht sogar Abneigung, Hassgefühle haben, versuchen. Ich bin buddhistisch praktizierender, ich möchte keine Hassgefühle, ich will das nicht mehr und versuche die irgendwie auf irgendeine Art und Weise wegzudrücken, wegzukriegen. Aber diese Empfehlung kann man, wenn man sich auch in die buddhistischen Schriften anschaut und schaut, was der Buddha dazu zu sagen hat, kann man nicht finden. Nur einmal, erinnere ich mich, hat der Buddha gesagt, wo man den Geist mit dem Geist bezwingen soll, niederdrücken soll, wie ein Ringer, also fast so ein Ringkampfbild. Und es ist dann, wenn also unsere zwanghaften Gedanken, negativen Gedanken uns dazu drängen wollen, irgendetwas zu tun, was uns sehr leid tun wird, irgendetwas sehr Negatives mit entsprechenden Konsequenzen, dann ist es gestattet, den Geist mit dem Geist sozusagen niederzuringen. Aber in allen anderen Fällen, weil es gibt natürlich ein ganzes Thema, wo es sich um negative Gedanken dreht, da kann man Strategien entwickeln, wie man zum Beispiel auch der Tendenz, negative, aversive Gedanken zu haben, etwas Konstruktives entgegensetzt, ohne von einer Aversionshaltung herzukommen. Aber das ist ein anderes Thema, da würde ich eigentlich heute Abend nicht so rein, sondern mehr eigentlich mich so auch mit dem Gemütsbereich beschäftigen. Und es gibt natürlich neben jetzt so massiven Formen des Widerstands, was unser Gemütserleben, Gefühlserleben angeht, dann auch Vermeidungsstrategien oder ein Blockieren von in Form, dass wir so vielleicht sogar so verschiedenste Formen des Suchtverhaltens entwickeln. Und das muss jetzt nicht irgendwie Substanzenmissbrauch sein. Es kann sein Arbeit, viel arbeiten, kommt man nicht auf dumme Gedanken. Oder es kann sein, sich mit all den Dingen, die heute zur Verfügung stehen, den Gadgets und so weiter, im Medienbereich sich abzulenken. Es ist immer wieder frappierend für mich, wenn ich mit dem Zug von Kannerstedt hinfahre, was im Zug so los ist. Was die Leute alle tun und ich weiß natürlich nicht, was sie genau tun. Ich kann nur irgendwie spekulieren und ich weiß auch nicht, ob sie es irgendwann aus einem Impuls der Langeweile, des Überdrusses oder irgendeinem negativen Gefühlsmoment her tun oder ob sie wirklich was Wichtiges da gerade zu schreiben haben oder zu wischen haben oder was auch immer. Das ist mir natürlich nicht klar. Aber ich kann durchaus auch sehen und ich habe selbst auch, ich habe jetzt nicht so ein Instrument, aber ich kann selbst sehen, also auch die Welt des zum Beispiel des Internets und die Möglichkeiten, was uns alles zur Verfügung steht, unseren Geist, also wieder zu absorbieren mit interessanten, faszinierenden Dingen, die sind natürlich endlos. Und das ist natürlich, ich bin kein Anti-Technik-Mensch, wie ihr gesehen habt. Das ist natürlich, es hat natürlich seine guten Seiten und schönen Seiten. Man kann wirklich sehr viele gute Sachen dort finden. Aber man muss natürlich auch bemerken, wenn die Sache sich anfängt zu verselbstständigen, es wird etwas, wenn es dazu dient, aus irgendwelchen diffusen, vielleicht ist da mehr auch dann so dieser Weder-Noch, kommen da diese Weder-Noch-Gefühle, die manchmal so etwas mysteriös anmuten, gut mit rein. So in einem diffusen Gemütszustand sich befinde, nicht ganz gut, aber auch nicht ganz schlecht. Und Langeweile ist oft dann so etwas, was damit reinkommt. Und dann, okay, dann haben wir wieder was, wo wir unseren Geist hinschicken können und sind dann für ein paar Momente, für ein paar Minuten, ein paar Stunden, sind wir dann in irgendetwas drin, bevor uns dann irgendwas wieder aufrappelt. Ach, gar nicht. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Eigentlich hatte ich eigentlich was ganz anderes geplant, für heute Abend oder für jetzt. Und sind dann in irgendwelchen virtuellen Welten gelandet. Das denke ich durchaus ein wichtiges Thema für die heutigen Menschen und das wird nicht weggehen, das wird vielleicht eher noch zunehmen, die Verlockungen und Möglichkeiten, die wir haben, um dann durchaus, wenn wir also nicht geschult sind und deswegen ist immer wieder dieser Gegensatz hier des, des geschulten Schülers des Buddha. Also da geht man davon aus, dass sich diese Menschen geschult haben in Achtsamkeit, in Bewusstheit, in Sammlung, in achtfachen Pfad auch bis zu einem gewissen Grad entwickelt haben. Ja, wenn Menschen das nicht tun, auch nicht bis zu einem, sagen wir mal, durchaus durchschnittlichen Level, dann ist man natürlich viel eher den Verlockungen und den Anreizen ausgeliefert, die heutige Welt uns zu bieten hat. Sehr wichtig auch in diesem Zusammenhang mit dem Widerstand und den Aversionen im Bereich unseres Gefühlserlebens sind dann natürlich auch die Bewertungen, wie wir unsere Gefühle bewerten, die wir erfahren. Wenn wir also zum Beispiel Gefühle erfahren, die nicht unserem Selbstbild entsprechen, unserem Selbstimage irgendwie so ein bisschen oder ein bisschen stark sogar im Widerstand, im Widerstreit stehen, was ist dann, ne, wenn wir eifersüchtig Eifersuchtsattacke erleben oder eine Angst, Panikattacke kommt über uns oder irgendwo eine Gier, eine völlig haltlose Gier-Episode, ne? Was machen wir damit? Ne? Sind wir sehr schnell drin, das zu bewerten? Vor allen Dingen natürlich Menschen, die im spirituellen Bereich unterwegs sind, haben dann sehr schnell, wenn sie nicht aufpassen, ein spirituelles Über-Ich, was ihnen sagt, welche Gefühle tolerierbar sind und akzeptierbar sind und welche nicht. Und wenn man nicht aufpasst, hat man wieder zwei Gefühle, ne? Anstatt nur ein Gefühl. Ne? Einfach nur ein Eindruck, eben aus dem geistigen Leben, kann durchaus dann ein Eindruck kommen. Das ist unangenehm, ne? Wenn man sich eifersüchtig fühlt oder gierig fühlt, das ist nicht angenehm. Vielleicht bei der Gier noch ein bisschen schwieriger rauszufinden, ne? Weil es uns irgendwo hinbringen will. Das ist auch angesprochen in der Lehrrede, die Sinnesreize. Wir gehen in die Welt der Sinne hinein, da können wir uns auch absorbieren lassen, genauso wie wir das eben in der virtuellen Welt können. Aber dann einfach nur, ne, mit dem Eindruck verweilen zu können, dafür also manchmal sogar wirklich ein bisschen Platz zu schaffen dafür. Ne? Anstatt gleich in eine Bewertung zu gehen, gleich in einen, und die Bewertung ist ein Widerstand. Ne? Das ist nicht im Sinne jetzt des Buddha-Dhamma, der Dhamma-Schulung, dass man sich beginnt, wirklich ein bisschen näher dafür zu interessieren. Und am besten und realistischsten ist es eigentlich immer, wenn wir die Sache dann auch wirklich körperlich lokalisieren können. Also auch Dinge, die aus unserem Geistigen erleben können, anstatt gleich in den mentalen Bereich, ne, zu spulen sozusagen und zu fragen, okay, da ist Eifersucht. Wo ist das denn eigentlich? Ne? Woran bemerke ich das? Jetzt nicht nur an irgendwelchen Gedanken, die dann sehr schnell werden können und panisch werden können, sondern wie ist es denn im Körper? Kann ich das irgendwo lokalisieren? Kann ich es bemerken, wo es sitzt? Und dann, wenn ich das tue, dann bin ich direkt im Kontakt. Dann bin ich nicht im Widerstand. Ne? Dann bin ich direkt im Kontakt mit dem, was ist in diesem Moment. Da ist also dieses Gefühl. So fühlt sich das an. In diesem Moment, wenn ich also von Gefühlen, sagen wir mal, der Eifersucht geplagt bin. Oder so fühlt es sich an in diesem Moment, wenn ich Angst habe. Vielleicht nicht so eine deutliche, hier, wir haben es ja nicht mit so, ne, Riesenängsten zu tun, wie noch unsere Artgenossen vor tausenden von Jahren, die in der Wildnis lebten, wo man ständig von irgendwelchen wilden Tieren in seinem Leben bedroht war, sondern wir haben es mehr mit Ängsten zu tun, die durchaus meist aus dem psychologischen Bereich kommen, ne, aus unserem Mitmenschen, aus dem mitmenschlichen Zusammenhang. Da werden viele eben Gefühle ausgelöst, die manchmal sehr, sehr herausfordernd sein können für uns. Und im Buddha-Dhamma ist es ja auch so, wenn wir uns dann zum Beispiel die Satipatthana-Schulung, also die Schulung im Bereich der Achtsamkeit anschauen, da gibt es eben diese vier Bereiche, Körper, Gefühle, geistige, mentale Phänomene und dann die Betrachtungen, die kontemplativen Betrachtungen als vierter Bereich. Und da gibt es eben einen ganz einen gesonderten Bereich, einzig und allein den Gefühlen gewidmet, Vedana Nupassana, ne, wo man wirklich nur sich damit beschäftigt, eine sehr klare Perspektive zu bekommen auf unseren Gefühlsbereich. Und das wird dann in der Lehrrede sehr simpel unterschieden. Es gibt nur angenehme, unangenehme oder neutrale Gefühle. Punkt. Mehr gibt es nicht. okay, was mache ich damit? Ja? Und ein anderer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass da unterschieden wird zwischen Gefühlen und Emotionen. Also wir sprechen natürlich umgangssprachlich sehr gerne abwechselnd von Gefühlen und Emotionen. Das machen wir, ohne groß weiter darüber nachzudenken. Aber in diesem Zusammenhang macht man durchaus einen Unterschied. Wenn man sich also dann in der Achtsamkeitsschule und diesem Eindrücken ein bisschen näher wird, man hat mehr Zeit, man ist ein bisschen, ein paar Tagen vielleicht, ein bisschen entspannter, hat einen unmittelbaren Zugang zum eigenen Erleben, dass man dann bemerken kann, so wie unsere Wahrnehmung überhaupt funktioniert, wenn wir also uns mit unserem Gemütsleben beschäftigen. Wie und wann, unter welchen Umständen auch die feineren Formen von Gefühlen in uns auftreten. Und was ist das Beigemengte, was ist das Hinzugefügte, was ist das Addierte, was nicht mit diesem ursprünglichen Eindruck zu tun hat. Und das würden wir also in diesem Zusammenhang, im Satipatthana-Zusammenhang bezeichnen, das als Emotion. Es ist also immer so ein Dramatisieren, Hinzufügen, durch mentale Bewertung natürlich auch, oder eben durch verschiedene andere Formen des Widerstands, wo wir uns nicht, wo wir irgendwie auf irgendeine Art und Weise uns nicht bereit finden, das einfach zu fühlen, einfach nur zu fühlen, was man fühlt. Ne? Das ist wirklich so simpel. Simpler kann man es, glaube ich, nicht sagen. Ne? Zu fühlen, was man fühlt. Ja. Könnt ihr fühlen, was ihr fühlt? Oft ja. Ne? Oft kann man das. Vor allem, wenn es angenehm ist. Aber selbst dann, wenn es angenehm ist, geht das sehr schnell in eine Richtung, wo wir wirklich nicht nur fühlen, was wir fühlen, sondern wo wir eine Geschichte spinnen aus den angenehmen Gefühlen. Ne? Wo wir dann vielleicht etwas daraus spinnen, was noch angenehmer sein könnte, was man da noch hinzufügen könnte, was noch besser wird und noch schöner und noch inniger und noch irgendwie erbaulicher und so weiter. Ich finde, wenn man in der Natur unterwegs ist, kann man das sehr schön erleben, ein Naturerlebnis, weil es ist ein bisschen unkomplizierter, ne? Im Mitmenschlichen ist es oft ein bisschen vielschichtiger, gerade was auch die angenehmen Gefühle angeht. Aber ein Naturerlebnis kann auf eine sehr, sehr schlichte Art und Weise sehr erbaulich sein, sehr angenehm sein. Ohne dass man irgendetwas, dass man sich auch besonders animiert fühlt, jetzt noch irgendetwas weiteres damit zu tun. Ne? Wenn man so eine Stunde oder zwei in der Natur, in der wilden Natur zum Beispiel, bei uns in Kannersteg da oben hat man sehr viele Gelegenheiten dazu, unterwegs ist. Für mich ist das auch eine richtige Ressource, neben meinem Kloster das zu tun. Das sogar heute noch getan, bevor ich hier hinkam. Und eben diese Erfahrung, man ist durchaus etwas Angenehmes. Ne? Man spürt es im Körper. Es hat einen Effekt auf den Geist, wenn man den Geist in Ruhe lassen kann, wenn man keine Themen oder Probleme mitschleppt, die man dann wälzt. Aber meine Erfahrung ist, in der Natur kann man das sehr schnell ad acta legen. Und manchmal sogar viel schneller, als man es tut, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, formell hinsetzt und Vedana Nupassana praktiziert. Ne? Vielleicht habt ihr es auch schon festgestellt. Manchmal kommt es dann irgendwie in Situationen, wo wir das gar nicht beabsichtigen, gar nicht voraussehen. Wir gehen einfach, wenn wir auf einen Spaziergang in die Natur hinaus und plötzlich haben wir das Gefühl, wir sind im Fluss. Ne? Wir sind wirklich in Kontakt mit dem, was bei uns passiert. Und das ist nicht sehr herausfordernd zugegeben, ja, aber es ist ein gutes Training. Es ist auch ein guter Hinweis darauf, dass es nicht nur darum auch geht, nur immer nach irgendwelchen Dramen zu suchen oder nach irgendetwas zu suchen, was mit uns im Argen liegt. Also so diesen Fokus hat auf das, was noch verbesserungswürdig ist oder was noch nicht richtig entwickelt ist oder was noch nicht so entwickelt ist, wie es die Anagamis und die Arahants entwickelt haben. Wir können uns durchaus auch dann an solchen erbaulichen Gefühlseindrücken erfreuen, ohne dass es in irgendwelche Geschichten münden muss. Und ich glaube, da wird der Buddha manchmal missverstanden, dass man ihm unterstellt, der Buddha wäre irgendwie gegen angenehme Gefühle gewesen, weil da lauert ja die Anhaftung. Ne? Bloß nicht anhaften. Ne? Bloß nicht anhaften. Also ich spreche jetzt, es ist jetzt eine Sprechblase, das bin nicht ich. Manche Leute sagen das. Ja, Anhaften ist auch, man könnte sagen, man könnte auch sagen, dass es ein anderes Wort für Widerstand ist. Aber ich denke, zunächst einmal, vor allen Dingen dann, wenn es dann, um wieder auf die schwierigen Gefühle zurückzukommen, wenn es dann herausfordernd wird, dann ist es vielleicht ganz gut, erstmal anzuhaften. Aber anzuhaften im Sinne, dass man es überhaupt wirklich an sich ranlässt, dass man überhaupt fühlt, was man fühlt, dass man spürt, was man spürt. Also eine Nähe herstellt zu etwas, was vielleicht potenziell sehr bedrohlich ist. Angst ist sehr bedrohlich, Eifersucht ist sehr bedrohlich, Gier kann auch sehr bedrohlich sein. Ne? Und dann oft kann vielleicht die Tendenz da sein, weil man es vielleicht kennt, schon öfter kennt und weil man vielleicht auch schon Vedana Passana praktiziert hat, dass man da ein bisschen zu schnell ist, zu sehr vorgreift, noch gar nicht wirklich die Fülle und die Gesamtheit dieses Eindrucks registriert hat. Ich sage immer sehr gerne, so eine losgelöste Nähe herstellen zu den Erfahrungen, zu den Gefühlen, zu unserem Gefühlserleben. Also ein scheinbares Paradox, ne? Das ist also losgelöst ist, man löst sich vom Objektbezug, man löst sich vom Fokus vielleicht auf irgendeinen bestimmten Bereich des Erlebens. Während bei Nähe, ne, da ist man dran, ist man direkt dran. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, so sich dann, vor allen Dingen, wenn man dann ein Thema, sagen wir mal, eine gewisse Weile mit sich rumgetragen hat und vielleicht im täglichen Erleben, im Büro, während der Arbeit oder mit den Familienmitgliedern es nicht möglich ist, so diese Nähe herzustellen, dass man dann eben abends sich ein bisschen Quality Time gibt und dann wirklich sich sagt, okay, jetzt werde ich mich mal diesem sehr bedrohlichen Gefühl widmen. Ne? Ich öffne mich dem. Also ich habe die Bereitschaft, mich dem zu öffnen und die ganze Bandbreite der Nuancen, dieser Empfindungen, die in diesem Zusammenhang stehen, aufzunehmen. Und wenn ich das habe, wenn ich dann wenigstens erstmal die Bereitschaft habe und da bin, das zu vertiefen und ein bisschen zu schauen, vor allen Dingen im somatischen Bereich zu schauen, was ist da noch? Da ist nicht nur vielleicht der Knoten im Bauch oder im Solarplexus. Was ist da noch? Was ist da drumherum? Ne? Wie ist der ganze Mensch, der mit diesem unangenehmen Gefühl jetzt zu leben hat, wie bezieht er sich darauf? Ja, manchmal reduzieren wir uns eben auch sehr stark, wenn wir eben etwas identifiziert haben, was wir als Problem bezeichnen. Ne? Aber das ist ja nur ein Bereich. Ne? Im Somatischen ist es meistens nur ein Bereich. Ne? Im Körper ist meist nicht der ganze Körper, der dann leidet, sondern ein bestimmter Bereich, der ist jetzt interessant. Da drückt es oder da zieht sich was zusammen, ne? Kontrahiert sich auf eine Weise, wir spüren vielleicht eine Rigidität im System. Ne? Es will sich nicht bewegen. Und natürlich, je mehr wir drücken, dass es sich bewegen soll, dass es sich auflösen soll, desto mehr verfestigt sich dieser Eindruck. Und da müssen wir auch ein bisschen die ganze Sache besänftigen. Ne? Vielleicht so diese klassischen buddhistischen Tugenden, Metta und Karuna, das Mitgefühl für einen leidhaften Aspekt, die liebevolle Zuwendung für den Bereich. Das hilft, ne? Wenn man sich als Buddhist vor allen Dingen daran erinnert, dass wir diese heilsamen, förderlichen Zuwendungsmöglichkeiten haben, dann warum sie nicht mit hineinnehmen. Ne? Wenn wir vor allen Dingen merken, dass es uns dabei behilflich ist, den Kontakt noch ein bisschen mehr zu vertiefen. Ohne irgendwelchen Extra-Kommentaren, Zusatzkommentaren. Und dann zu weiten, ne? Dann sich nicht eben darauf, denn der vierte Schritt wäre dann, unsere Perspektive zu weiten, uns zu erleben als Mensch, der jetzt momentan da ein kleines Thema hat, oder vielleicht ist es im Rücken, oder vielleicht ist es im Hals, oder wer weiß wo, aber das muss nicht unser gesamtes Erleben jetzt bestimmen. Ne? Genau diese Frau übrigens, die ich da anfänglich erwähnte, die diese Geschichte hatte mit ihren schweren Rückenleiden, die hat das über Jahrzehnte gehabt und sie ist jetzt spirituelle Lehrerin geworden, weil sie mit Schmerzen leben kann, ohne in Aversion zu verfallen. Sie hat immer Schmerzen. Sie erwartet auch gar nicht mehr, dass das weggeht. Immer wenn man mit ihr spricht, hast du jetzt Schmerzen? Sagt sie, ja, habe ich. Aber sie sagt das mit so einer Nonchalance, könnte man fast sagen. Und wie wir das sagen würden, wenn wir uns fragen, hast du einen Pickel auf der Nase? Ja, also gesetzt den Fall, du hast einen Pickel auf der Nase? Ja, habe ich. Ne, keine große Sache. Hätte ich lieber nicht, aber ist okay. Ne, so diese Haltung so an den Tag zu legen, denke, ist durchaus empfehlenswert. Manchmal so im spirituellen Zusammenhang, vielleicht habt ihr auch schon mal den Begriff gehört, im Englischen gibt es diesen schönen Begriff, der heißt Fierce Grace. Es gibt sogar einen Film, der so heißt, von einem spirituellen Lehrer, Baba Ram Dass. Für die ehemaligen Hippies von euch mögen sich vielleicht an ihn erinnern. Der dann später in seinem Leben von einem Gehirnschlag heimgesucht wurde und dann also gelähmt war, halbseitig und Sprachvermögen verlor, das aber eben dann Anstrengungen unternahm, um das alles wieder zu erlernen, sprechen zu lernen, sehr mühsam und so weiter. Und eben diese Lektion zu akzeptieren. Und er hat eben diesen wunderschönen Begriff geprägt, und Fierce Grace, ne? Also können wir es übersetzen, strenge Gnade. Gnade ist jetzt nicht unbedingt ein buddhistischer Begriff, zugegeben, aber ne, so von der Haltung her. Das ist durchaus etwas, was also ich als bewundernswert finde, ne? Jemand das dann so akzeptieren kann, das durchaus dann sieht, das ist also eine Gnade. Das heißt, dahinter steckt der Gedanke, davon kann ich etwas lernen, ne? Das hilft mir auf meinem in meiner spirituellen Entwicklung, hilft mir das weiter. Das ist kein... Es führt nicht in eine Haltung, ja, wenn das jetzt nicht wäre, dann würde es sehr gut laufen, ne? Dann würde meine dann könnte ich mich spirituell entwickeln, dann könnte ich vernünftig meditieren und so weiter, ich könnte im Schneidersitz sitzen und im vollen Lotus oder was auch immer, und ich könnte durch die Jhanas düsen und dann das volle Erwachen realisieren. Nein, das ist es. Ne? Ich denke, das ist so auch das, wo diese Formulierung darauf hindeutet. Es ist das, was wir jetzt haben, egal was es ist. Wir brauchen nicht auf so eine Fierce Grace-Episode zu warten, dass irgendwas Strenges passiert. Wir lernen ja auch nicht das Segeln im Sturm, oder? Wir lernen das Segeln, wenn ein leichter Wind, eine leichte Brise geht. Also ich habe nicht segeln gelernt, aber ich denke mal, ich würde das so tun. Ich würde sagen, wenn da Orkan ist, danke, da gehe ich nicht raus, da kannst du mir alles Mögliche versprechen, das mache ich nicht. Aber wenn eine leichte Brise geht, dann würde ich mir das schon zumuten, da mal ein bisschen zu probieren, ob ich das kann, ob das geht, ne, ob das irgendwie im Bereich des Möglichen liegt. Und der spirituelle Weg, und so wird es auch immer wieder auch oft gesagt, hat durchaus auch immer wieder so ein Element der Demütigung, oder? Also Demütigung jetzt fürs Ego, für unser stolzes Ego, was natürlich, also die Funktion des Egos ist ja sowieso, alles immer im Griff haben zu wollen, die Kontrolle haben zu wollen und zu sagen, wo es lang geht. Ne? Was ich tolerieren kann, was ich nicht tolerieren kann. Wogegen ich bin und wofür ich bin, und so weiter. Und dann eben kann man eigentlich durchaus bei manchen Menschen dann eben davon sprechen, dass sie Glück gehabt haben, ne? Wenn also dann so eine Art der Demütigung stattfindet, wo sie dann anerkennen müssen, das Ego hat keine Kontrolle. Ne? Es hat im begrenzten Sinne hat es eine Kontrolle einfach als, ne, als Funktionsstruktur der Persönlichkeit, ja, aber als letztendliche Kontrolle über alle und jegliche Form des Leidens hinauszugehen, das liegt nicht in der Domäne des Egos, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist sehr, sehr wohl dafür verantwortlich, dass wir uns immer in diesem engen egoischen Rahmen um unser eigenes Leid, um unser eigenes Mühsal drehen. Und deswegen also ist der Buddha-Weg beweist darauf hin, wie man also aus diesen egoischen Fesselungen, in der Lehrrede wurde eben auch das übersetzt mit den Fesseln, die Fesseln des Anhaftens, des Widerstands und der Aversion, denen wir unterliegen, uns von diesen Dingen zu befreien. Und ich hatte mehr, wie sehr oft Menschen so im spirituellen Bereich unterwegs sind, und ich höre das natürlich sehr oft, dass, und das ist durchaus auch ein gerechtfertigtes Bedürfnis, dass Leute sich nach Geistesruhe sehen, dass sie sich nach Entspanntheit sehen, mehr Ausgeglichenheit und so weiter, einfach natürlich eine Widerspiegelung zu dem, was gesellschaftlich so abgeht, dass sehr viel Stress empfunden wird, Unruhe, Rastlosigkeit und so weiter, und dann kommen solche Bedürfnisse auf den Plan, und das ist, möchte ich natürlich absolut nicht abhinstellen, aber letztendlich geht es natürlich darum, nicht jetzt nur einen besseren Gefühlszustand oder Gemütszustand zu erleben oder zu erreichen, denn alle Zustände sind in ihrer Natur her nicht zuverlässig. Ne? Sie sind nicht, wir können uns nicht auf sie verlassen, einfach weil sie kommen, bleiben für eine Weile, wenn wir Glück haben, und gehen dann wieder. Also, wenn wir Glück haben, in Bezug auf angenehme Gefühle. Wenn es unangenehme Gefühle sind, dann sollen sie natürlich möglichst schnell verschwinden. Und deswegen, also, wenn wir uns auf Zustände beschränken in unserer spirituellen Praxis, unserer Dharma-Praxis, es darum geht, irgendwelche tollen Zustände zu erreichen, dann limitieren wir uns, wir begrenzen uns. Es geht im Gegensatz letztendlich darüber hinaus, über alle, jegliche Zustände, jegliche nicht verlässlichen, nicht letztendlich verlässlichen Zustände hinauszugehen. Also in dem Bereich, wo also wenn mehr der Gleichmut und die Demut wohnt, wo wir alle die ganzen Wechselfälle, das ganze Spektrum unserer Erfahrungen so nehmen können, wie sie sind. Oder eben in Buddhas Sprache zu sein, die Dinge so sehen können, wie sie sind. Und das ist natürlich ein Hinweis auf den Einsichtsaspekt, dass wir wirklich sehen, so unmittelbar sehen, was da passiert. Dass wir unmittelbar sehen, aha, angenehmes Gefühl. Und wir können es dabei belassen. Unmittelbar sehen, unangenehmes Gefühl, wir können es dabei belassen. Und das hört sich vielleicht, wenn man das so hört, jetzt als in der Theorie, ja, ich weiß nicht, wie es sich anhört, das könnt ihr mir gleich sagen, wie sich das anhört, hört sich vielleicht teilweise ein bisschen abstrakt an, aber bewahrheiten können wir es natürlich nur durch unsere eigene Erfahrung, ne? Wenn wir uns einfach diesem Feuer der inneren Läuterung übergeben, und es ist ein Feuer letztendlich, wenn man wirklich die Orientierung hat, über jegliche Form von Gier, Hass und Unwissenheit hinauszugehen. Wenn unser Ziel das verständige Erwachen ist, dann wird es durchaus auch mal ein bisschen feurig, dann wird es durchaus auch mal ein bisschen brennen, dann wird es durchaus auch mal ein bisschen herausfordernd. Und dass wir uns dann daran erinnern. Vielleicht sind manchmal so ganz simple Hinweise, ne, für uns hilfreich, zu fühlen, was man fühlt, oder ne, nur ein Gefühl, anstatt zwei, die Eindrücke, die Gefühlseindrücke einfach so belassen können, wie sie sind, ohne ein zweites in Form einer Aversion, eines Widerstands hinzuzufügen. Und dann, wenn wir das tun, dann begeben wir uns in sehr gutes Fahrwasser. Wir merken dann zunächst vielleicht, dass, um auch ne, vielleicht den Aspekt noch anzusprechen, es darum geht, festzustellen, ne, funktioniert das für mich, entwickelt sich da was, tut sich da was, oder drehe ich mich im Kreis, bin ich immer wieder mit denselben Phänomenen konfrontiert, und ja, das hört sich zwar alles gut an, aber was könnte ich so als Hinweis, als Indiz dafür sehen, dass es für mich wirklich fruchtet? Möchte ich euch auch fragen. Aber ich würde sagen, ein wichtiger Hinweis ist zunächst einmal, wenn die Dinge, man feststellt nach einer gewissen Zeit der Praxis und der kontemplativen Orientierung, man feststellt, dass die Dinge einfach nicht mehr so lange an einem hängen bleiben. Ne, dass man sehr schnell, auch wenn man sogar verletzt worden ist, ne, man hat eine Verletzung erfahren von jemandem, jemand hat einen unangemessen behandelt oder vielleicht sogar beschimpft. Ja, das ist nicht angenehm, das ist unangenehm, aber man trägt das nicht tagelang, wochenlang mit sich rum. Man kaut nicht diese negativen Gedanken wieder gegenüber dieser Person, sondern ist sehr viel eher in der Lage dann, sozusagen zur Tagesordnung überzugeben. Und Tagesordnung ist dann eben in dem Sinne, das zu registrieren, was im Moment da ist, anstatt in der Vergangenheit zurückzugehen Und in so einem Fall wäre das ein Zurückgehen, sich auf eine bestimmte Begebenheit beziehen und negative Gedanken pflegen gegenüber dieser Person. Oder in die Zukunft. Irgendwie zu hoffen, zu warten darauf, dass diese unangenehmen Gefühle und Gedanken endlich aufhören. Ich denke, auf diese Art und Weise haben wir so kleine Hinweise. Man sollte nicht zu sehr auch obsessiv sein, sich ständig dabei beobachten, ne? Sich ständig selbst auf dem Monitor sehen, wie weit bin ich denn jetzt, lebt das denn immer noch an mir, sondern einfach darin vertrauen, diesen direkten Zugang. Ne? Das ist wirklich in dieser Lehrrede, denke ich, das Schöne daran. Es ist sehr, sehr einfach eigentlich, sehr, sehr direkt. Ne? Zu sehen, ist ein Gefühl oder zwei, mache ich zwei Gefühle? Mache ich ein zweites Gefühl, ne, daraus? Und allein dieses Anerkennen, wenn ich ein zweites Gefühl gemacht habe, okay, dann bin ich da, dann bin ich genau da mit diesem zweiten Gefühl. Dann habe ich da meinen Einstieg, dann fange ich damit an. Ne? Und so weiter und so fort. Ne? Bis sich dann so langsam das Dickicht lichtet in unserem Innern, in unserem mental-emotionalen Zusammenhang. Und wir merken, wir haken nicht mehr an, wir leben nicht mehr in einer ständigen Haltung des Widerstands. Wir wollen nicht mehr ständig bestimmen, was sein darf, was sein sollte in unseren Erfahrungen. Das ist immer die Stimme des Egos. Einer meiner Mönchsfreunde hat mir gesagt, das ist so die Haltung von My Way, ne? So wie Frank Sinatra, My Way. Ne? Mein Weg, es soll so genau geschehen, wie ich das möchte, wie ich das bestimme. Aber er meinte, nee, nicht my way, sondern the Buddha's way. Ne? Der Weg des Buddha ist nicht my way. Das ist genau das Gegenteil von my way. Und in diesem Sinne also möchte ich abschließen heute mit diesen Betrachtungen zum Thema Gefühl. Und es könnte noch sehr viel mehr darüber gesagt werden. Und es gibt noch viele andere auch Ressourcen in den Lehrreden, die sich mit diesem Themenbereich beschäftigen. Würde ich euch durchaus zu ermutigen, das mal zu machen. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gemacht, der es ja schon zweimal zum Thema hattet hier. Und euch so dieses Thema wirklich zu erschließen in ja, Theorie, gut, das ist das eine, aber vor allen Dingen natürlich in der Praxis, weil da berührt das Gummi die Straße sozusagen, der Reifengummi meine ich natürlich. Okay, das ist für heute mein Beitrag, und wenn ihr irgendetwas in euch resoniert oder Widerstand erlebt wird gegenüber dem, was gesagt worden ist, es darf auch durchaus eingebracht werden. Gibt es etwas, was ihr sagen möchtet, fragen möchtet, bitte?
Ich habe eine Frage oder einen Gedanken. Ja. Das hat mich sehr ermutigt oder berührt, dass ich so in der Lage sein kann, ein Gefühl zu haben und das Gefühl einfach auszuhalten, ohne, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Emotion raufzupacken.
Genau, aushalten, aber sehr sanft. Ne? Ja, denn aushalten kann ja auch... Kann also auch krampfig sein.
Das, ne? Wieder ins Gefühl geholt, und da kommt, kann ja dann eine Emotion kommen. Mhm. Und das ist ja sehr eine Gratwanderung, je nachdem.
Ja.
Und was kann so eine, also im Moment hilfreich sein, dass ich nicht, also dass ich wirklich bei diesem Gefühl bleibe, außer dass ich mir das bewusst versuche zu machen.
Ja.
Dann ist es vielleicht, wenn ich den Impuls habe, ich schon reagiert, je nachdem.
Ja. Ich meine, zuerst einmal geht es ja darum, dass, ich glaube, das habe ich auch angesprochen, einfach den Kontakt herzustellen, zuzulassen. Du hast gesagt, aushalten, aber aushalten jetzt im positiven Sinne zuzulassen. Was, wenn es eben was Unangenehmes ist, dann geht es eben darum, dass man bereit ist, es zuzulassen. Und natürlich oft passieren dann sehr schnell Dinge, auch wenn man diese Bereitschaft hat. Ne? Man kann eben dann auch daraus lernen, aus dem Prozess geschehen. Wenn man sich also dabei beobachtet, zum Beispiel, was passiert, aufgrund, sagen wir mal ein simples Beispiel von Sinneseindrücken, ich sehe etwas oder ich höre etwas, was mir missfällt. Ne? Und kann da sehr schnell in so eine Negativspirale kommen gegenüber einem Sinneseindruck. Ne?
Sind eine Wertung.
Ja, eine Wertung. Oder einfach so ein unwirsches Gefühl mit einem entsprechenden Kommentar. Es geht ja sehr, sehr schnell, dass der Kommentar da ist. Ne? Und das wiederum bestärkt wiederum das Gefühl. Ne? Das geht ja dann Hand in Hand, die Gefühlseindrücke und die Bewertungen. Aber zum Beispiel im bedingten Entstehungszusammenhang, den der Buddha besprochen hat und gelehrt hat, was zugegebenermaßen ein großes Thema ist, aber es geht da um einen Bereich, wo beschrieben wird, wo also aus den Sinneseindrücken, den Sinneskontakt eben Gefühle entstehen, wo Gefühle dafür verantwortlich sind, dass eben verschiedene Formen des Begehrens entstehen, positives Begehren, negatives Begehren, beides aus dem Begehren, das Begehren bedingt die Anhaftung bedingt dann wieder so ein Werdeprozess, also sich wiederfinden in einem neuen Zustand, der eben basiert auf diesem Verarbeitung des Gefühls, einer entsprechenden Bewertung. Und es wird sehr oft vorgeschlagen, wenn man in der Lage ist, also einfach nur beim Gefühl zu verbleiben. Und manchmal sagt man sogar, das da zu schneiden. Manchmal stellen sich Leute vor, mit einem bedingten Entstehungszusammenhang eine Kette, wo man nur die richtige Schere oder das richtige Messer nimmt und dann beim Gefühl zuzuschneiden, sodass es nicht umschlägt in Begehren, Aversion und so weiter und dann in diesen ganzen Werdeprozess, wo man wieder in einen neuen Zustand hineinfällt, der wieder darauf bedingt. Ich finde das etwas künstlich und weit hergeholt, weil also erstmal ist es mir selbst nicht gelungen, zugegebenermaßen. Und zweitens finde ich, dass diese Belehrung eigentlich darauf hindeutet, diesen Prozess zu verstehen. Und die Ausgangsbasis für diesen so einen Prozess ist, am Anfang steht die Unwissenheit, die Verblendung, ne, die diesen ganzen Prozess in Bewegung bringt, wo dann bestimmte mentale Mechanismen laufen, die uns dann dahin bringt, dass wir eben konkret etwas erleben. Und wenn wir eben verblendet sind, unwissend sind, dann registrieren wir gar nicht, was da genau passiert, sondern wir funktionieren einfach auf Gewohnheit. Ne? Die Gewohnheitsmuster greifen einfach. Das ist der normale verblendete Modus operandi, könnte man sagen. Ne? Aber eben deswegen braucht es eben die Meditation, die kontemplative Zuwendung, wo wir so aus der Stille heraus diesen Prozess betrachten. Und nur wenn wir aus der Stille heraus das betrachten, können wir von diesem ständigen Zusatzkommentar Abstand nehmen und mehr in diesen direkten Kontakt kommen. Wir können dann so diese ersten Wahrnehmungsmomente viel klarer ins Visier bekommen. Was passiert überhaupt, wenn ich Sinneseindrücke aufnehme? Und man kann durchaus auch da wiederum die Natur als Beispiel nehmen, weil die Eindrücke dann nicht so stark und überwältigend sind, wie zum Beispiel in der Stadt, wo man so bombardiert wird von so vielen laut schreienden Geräuschen, visuellen Eindrücken und so weiter. Ja, und dann kann man sich auf diese Art und Weise damit vertraut machen. Es ist ein damit vertraut machen, ne, mit der Art und Weise, wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Sobald wir einen Sinneseindruck aufgreifen, was passiert? Ne? Wie schnell bin ich in irgendetwas drin? Und wenn wir dann bemerken, dass wir uns basierend auf dieser Gewohnheit immer wieder in Unangenehmes, eben nicht nur Unangenehmes, sondern Leidhaftes, einen leidhaften Zustand hineingeraten, dann sollten wir uns eigentlich auch dadurch motiviert fühlen, etwas da noch zu tun. Ne? Und wir realisieren, aha, das ist offensichtlich, wenn ich das einfach ungecheckt so laufen lasse, dann geht es immer wieder denselben Weg, den Weg des geringsten Widerstandes, den Weg der Gewohnheit. Und der ist am Ende dann wieder ein neuer Zustand, der imprägniert ist von der Verblendung, die am Anfang dieses ganzen Prozesses steht. Das heißt, anstatt irgendwelche Kunstgriffe zu machen, irgendwo mit der Schere zuzuschneiden, zuzuschnippeln, sich dafür zu interessieren, wie läuft dieser Prozess ab? Ne? Wie nehmen wir überhaupt Dinge wahr? Auf welche Art und Weise? Wie stehen Wahrnehmung und Gefühl im Zusammenhang? Können wir überhaupt irgendetwas wahrnehmen, was wir nicht fühlen? Ist das überhaupt möglich?
Fragen. Aber ich denke schon, dass Ihnen hilft, das im Kloster zu leben für diesen Prozess.
Das hilft, ja, das hilft mir. Also deswegen bin ich ins Kloster gegangen, weil ich mir das versprochen habe davon. Ne? Das Klosterleben ist ja so designed, könnte man sagen, vom Erfinder, vom Buddha selbst, dass es einem mit der Nase draufstößt, sozusagen. Wirklich. Das Klosterleben sollte nicht dazu führen, dass es eine Vermeidungsstrategie wird. Was natürlich passieren kann. Das habe ich auch gemacht, muss ich zugeben. Ich habe auch in Vermeidungsstrategien anheimgefallen. Ich könnte hier meine ganze schmutzige Wäsche waschen. Tue ich aber nicht. Aber Vermeidungsstrategien habe ich auch bemerkt. Aber der Kontext führt dann immer wieder eigentlich dahin zurück. Die Gemeinschaft, die Hinweise. Man bleibt mehr am Ball, könnte man sagen. Während natürlich ihr habt die größere Herausforderung, weil ihr so viele Bälle in der Luft habt am Jonglieren. Ihr wisst gar nicht, welchen fange ich als nächsten auf. Welchen schmeiße ich als nächsten in die Luft. Manchmal kommt es ein ziemliches Durcheinander, dass man vor lauter Bällen nicht mehr sieht, womit man es überhaupt zu tun hat. Aber ich meine, ich würde einfach auch durchaus behaupten, dass es trotzdem möglich ist, auch im normalen, zivilen Leben diese Dinge zu betrachten. Ich meine, was will man sonst machen, wenn man schon an geistiger Entfaltung, Entwicklung Interesse hat? Es bleibt einem sonst anderes übrig. Ne? So einen Kopf in den Sand stecken. Und ich denke, ihr, die ihr jetzt hier seid heute Abend, ihr könnt gar nicht mehr zurück. Das ist die schlechte Nachricht. Wenn ihr denkt, ihr könnt wieder zurück in eure ursprüngliche Verblendung, wo ihr gar nicht gecheckt habt, was überhaupt passiert ist, geht nicht mehr. Ihr wisst schon viel zu viel. Ihr seid schon viel zu bewusst. Das heißt also, es kann eigentlich nur noch vorwärts gehen jetzt. Ne? Es gibt manchmal so kuriose Gedanken, dass man denkt, ach, wäre ich doch noch so ein kleiner, unschuldiger Trottel. War ich doch eigentlich ganz glücklich. Ne? Aber diese Art des Glücks, denke ich, ist nicht erstrebenswert. Vor allen Dingen eben, es geht nicht zurück. Es geht wirklich nur vorwärts. Ne? Sowohl in der großen Evolution der Entwicklung, wohin die geht, weiß ich natürlich nicht. Aber wir laufen als Individuen auch durch einen evolutionären Prozess, könnte man sagen. Ne? Und da gibt es natürlich mal Plateauphasen, wo wir so ein bisschen den Eindruck haben, es passiert nichts, wir entwickeln uns nicht weiter und fragen uns warum und hadern mit uns vielleicht. Und manchmal dann plötzlich gibt es einen Schub, ne? Manchmal von völlig, oder nicht nur manchmal, sehr oft, wenn wir es nicht erwarten, wenn wir aufhören, zu sehr zu steuern und zu kontrollieren, zu manipulieren, ne? Plötzlich geht das wie von selbst. Ne? Bis wir uns dann fragen, wie habe ich das gemacht? Und plötzlich ist man wieder in so einem Knoten drin. Anstatt sich dem Leben anzuvertrauen und eben diese simple Maxime, die wir heute Abend anzusprechen, sozusagen zu integrieren, ne? Intus zu haben, sodass man auf dieses Rüstzeug auch wirklich vertrauen kann. Das ist wichtig, ne? Darauf wirklich zu vertrauen. Oft passen auch im Zweifel, ne? Ob man sich diese Fähigkeiten zutraut, selbst persönlich, oder natürlich, man könnte noch einen grandioseren Zweifel haben, ob das überhaupt Fug und Recht hat. Ob das nicht nur etwas ist für die Anagamis, also die in der Departure Lounge sitzen zur vollkommenen Erleuchtung und dann eben die vollkommen Erleuchteten, oder ob es was für mich ganz normalen Sterblichen ist. Aber es geht darum, dieses Vertrauen in sich selbst auch zu finden, wenn man es noch nicht hat. Daraus dann durch die Praxis die Zuversicht zu schöpfen, die dann kommt natürlich, wenn wir merken, aha, das greift, das funktioniert wirklich. Das sind nicht nur Hirngespinste oder schöne Ideen, philosophische Ideen, sondern das ist etwas, was mich ganz konkret betrifft und in meinem Leben ganz konkret weiterhilft. Nur das ist eigentlich der Beweis, oder? Der Verlässliche sonst. Was soll's, ne? Warum soll man sich sonst damit rumschlagen? Mit sowas wie eine Stunde still auf dem Kissen sitzen oder so. Ne? Ja. Hattest du was? Ja.
Ihr Titel, Widerstand ist zwecklos, bezieht sich der jetzt auf die Gefühle oder also auf die Emotionen? Ja, ich habe zum Beispiel, ich mache mit ein paar Leuten zusammen, bin ich an einem Projekt und dann bekam ich ein Mail, das mir gezeigt hat, das Projekt ist total gefährdet, vielleicht scheitert das und das hat eine riesige Unruhe in mir hervorgerufen und ich wusste nicht, was machen, ich hatte tausend aggressive Gedanken und dann habe ich gemerkt, das Projekt möchte ich eigentlich schon durchführen und das war ein in mir drin ein ruhiges Wollen und die Emotionen haben das eigentlich gestört. Ich habe dann gemerkt, wenn ich so reagiere, dann finde ich nicht heraus, was ich jetzt machen soll.
Genau, ja.
Und, aber es war dann eigentlich sehr schwer, weil es so ein Durcheinander in mir drin war.
Ja.
Ich musste dann zunächst einfach das Durcheinander anschauen.
Genau. Ja, und du bist aber auch nicht, so wie du es jetzt beschrieben hast, bist du nicht in den Widerstand gegangen. Ne? Also hättest dich aufgrund dieser äußeren Begebenheit rein so im Äußeren verlieren können und ne, innerlich und äußerlich schimpfen können mit betreffenden Personen und so weiter. Ne? Und du hast aber wahrscheinlich, jetzt nehme ich jetzt mal an, einfach gemerkt, so geht's nicht, so komme ich nicht weiter. Ich möchte irgendwie einen Platz in mir finden, von dem ich dann auch wieder handlungsfähig bin und gute Entscheidungen treffen kann. Was mache ich jetzt, ne? Man ja, muss ja, das heißt ja nicht, dass er mit allem konform geht. Ne? Man möchte ja dann auch, so, gerade im äußeren Bereich des Lebens, kann man ja durchaus auch sagen, nein, damit stimme ich nicht überein. Ich habe eine andere Meinung oder ich kann das nicht tolerieren oder das ist nicht, was ich mir vorstelle in diesem Projekt oder was auch immer es ist. Ne? Aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig, von welchem Platz ich komme, wenn ich wie sagt man, mein Disagreement, mein Nicht-Einverständnis vermitteln möchte. Ne? Und es wird auch viel besser gehört, wenn ich das von einem Ort tun kann, wo ich mit mir im Reinen bin, anstatt dass ich ne, von einer anklagenden Haltung komme. Eben, das ist Anklage, das ist ein Widerstand. Dann bin ich einfach nur, ich kämpfe dann gegen etwas an, sehr schnell werden da Windmühlen daraus, gegen das ich ankämpfe. Ne? Wenn ich aber erstmal einen Platz, einen gesunden Ort in mir finde, wo ich diesen ganzen Wust verarbeitet habe. Das mag ein bisschen dauern. Das geht nicht manchmal so hü-hott, wie man sich das vorstellt. Ne? Aber man kann sich ja Zeit lassen. Ne? Wenn man eine E-Mail kriegt, man muss sie ja nicht heute beantworten, oder? Das ist so dieser Druck auch, der in dieser virtuellen Welt heutzutage ist, wo man fast gezwungen wird, ne? Sofort Stellung zu beziehen. Ich nehme mir die Freiheit. Das ist auch eine Freiheit, die man Osterleben hat. Das mache ich nicht. Wenn ich merke, es ist bei mir, ich bin mit mir nicht im Reinen, ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl oder fühle mich ärgerlich oder irgendwie nicht ganz, stimmt, die Sache stimmt nicht, dann lasse ich mir Zeit. Bevor ich, ne, ich versuche, die Sache dann wirklich zu sehen, erstmal in mir selbst klar zu sehen und dann kann ich im äußeren Bereich sagen, ja, was du da geschrieben hast, also da stimme ich nicht mit überein, das ist absolut nicht, kann ich nicht mit konform gehen. Aber dann stimmt es, ne? Da komme ich nicht von der Aversion.
Aber die Emotionen, die kamen eben so wie zudringliche Figuren.
Wie soll ich das verstehen?
Die Unruhe versetzen wollten, ja.
Zudringliche innere Figuren?
Ja.
Ja.
Also ich habe dann auch das Gefühl gehabt, denn da werden mir Kräfte abgezogen, statt die wollen ja helfen, die Emotionen, aber die machen das Gegenteil, ja.
Mhm. Sehr oft, ja. Also wenn wir jetzt diese Unterscheidung nehmen, die ich im Zusammenhang mit der Satipatthana, also mit der Achtsamkeitsschulung erwähnt habe, dann sind die Emotionen eigentlich immer so ein Dramatisieren, ein Aufbauschen, gefüttert von Zusatzkommentaren. Es ist nicht das pure Gefühl, so wie es unmittelbar auf dem Schirm erscheint, sozusagen. Und das geschieht natürlich sehr, sehr schnell. Dass, ehe wir uns versehen, sind wir in Emotionen drin und deswegen im allgemeinen Sprachgebrauch machen wir da auch gar keinen Unterschied. Ne? Sprechen von Gefühlen, Emotionen gleichermaßen. Ne? Es ist das Gleiche für uns, alltagstechnisch sozusagen. Aber wenn wir uns das einfach mal bewusst machen, man kann da auch unterscheiden. Ne? Also Gefühl ist einfach nur angenehm, unangenehm und neutral. In den ersten Momenten, im ersten Momenten der Wahrnehmung. Und dann kommt die Beimengung, ne? Dann kommt das Dazufügen. oder wegnehmen wollen, je nachdem. Also es hört sich sehr gut an, was du da sagst. Du kannst mit dir zufrieden sein. Auch wenn das ein bisschen, wenn es dir ein bisschen zugesetzt hat. Aber wer, da haben wir keine Kontrolle drüber. Wir wissen nicht, was als nächstes großes Paket bei uns ankommt, ne, auf der, was uns da geliefert wird. Ob es eine physische Herausforderung ist, wie dieses Beispiel von dieser Frau, die in Rückenschwierigkeiten, oder ob es irgendwie eine Herausforderung ist im zwischenmenschlichen Bereich, ne, dass wir da herausgefordert sind, Stellung zu beziehen.
Bitte. Ich habe eine Frage im Bereich von Schmerzen, und zwar mit dem zweiten Fall. Das ist mir gut verständlich, wo es darum geht, zum Beispiel Sorgen, die sich auf den Schmerz drauflegen, und so weiter, so geht, dann kann ich dies nicht und dann übermorgen wird das und so. Mhm. Da ist mir das völlig deutlich mit dem zweiten Fall. Mhm. Aber wo es mir nicht deutlich ist, das ist in der körperlichen Reaktion. Mir scheint, dass der Körper selbst auf Schmerzen mit Vermeidung automatisch reagiert. Tut was weh, verändert der Körper irgendwas im Ablauf, um diesen Schmerz zu meiden, ohne jede Entscheidung.
Wo wäre das? Ja, oder wir machen das auch dann zusätzlich, ne, wenn ich also merke, ich habe zum Beispiel so ein leichtes Schleudertrauma seit einem Jahr, und ich weiß dann, wenn ich eine bestimmte Bewegung mache, dann tut es weh. Und versuche diese natürlich nicht zu machen. Und ich würde sagen, das ist durchaus im Sinne, ne, ein ganz gesunder Menschenverstand einfach schlechthin.
Also
das zu tun.
Ja. Ja.
Und ich denke, was du beschreibst, vielleicht auch deutet darauf hin, dass, ich meine, manchmal sprechen ja auch so Physiotherapeuten oder Leute, die mit Körpern arbeiten, davon, dass wenn zum Beispiel mal etwas an einer Seite des Körpers passiert, dass die andere Seite kompensieren muss. Mhm. Ne, zum Beispiel, wenn man irgendwie an diesem Bein was hat, dann muss das andere Bein ausgleichen. Und ist automatisch mit drin, also der Körper scheint so zu funktionieren. Ne? Dass immer so ein Ausgleich stattfindet, wenn wir irgendwo eine Unausgewogenheit haben, ein Problem haben. Ne? Wahrscheinlich muss jetzt, weil ich, mein Problem ist hier, muss hier irgendwie Ausgleich geschaffen werden. Ne? Aber ich meine, das ist jetzt kein Problem, oder?
Das würdest du also gar nicht im Bereich von Aversion ansiedeln?
Nein.
Ich habe das jetzt so gedacht. Das ist ja auch Vermeidung, ja, versucht dem aus dem Weg zu gehen.
Nee, ich meine, ich versuche natürlich nicht diese Sache jetzt schlimmer zu machen. Ne? Ich möchte ja auch davon geheilt werden, idealerweise. Ich gehe jetzt zum Osteopathen, ne, um das behandeln zu lassen, um Linderung zu finden, vielleicht irgendwann Heilung zu finden dabei. Aber letztendlich, wenn ich manchmal morgens wach werde und mir tut der Hals weh, dann bin ich aufgefordert. Was ist mein erster Gedanke? Oder wie steige ich da mit dem Kraftausdruck aus dem Bett? Oder wie komme ich aus dem Bett sozusagen? Ne? Das ist ein wichtiger Moment. Ne? Wir beginnen nicht den Tag, ne? Wenn es morgens wehtut schon beim Aufstehen. Also so ist das gemeint.
Okay. Ne?